Wunderbar. Okay, dann fangen wir jetzt mit etwas Verspätung an, aber ich denke, das ist kein Problem. Die Zeit holen wir locker auf. Also ich freue mich zunächst erstmal, dass Sie, trotz dass dies einer der letzten Vorträge ist, hier erschienen sind. Ich denke, Sie haben alle auch schon ein recht anstrengendes Wochenende hinter sich und hoffe, dass Sie noch genügend Energie haben. Ich denke, das wird sich auch lohnen. Ja, ich darf mich zunächst vielleicht ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Heinichen. Ich bin Student an der TU Chemnitz. Ich studiere hier angewandte Informatik. Jetzt mittlerweile im 9. Semester. Und ich möchte heute was über das RootLab, ein Backup-System für Rechnerpools, erzählen. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich ganz kurz noch einen Überblick geben, was ich alles erzählen möchte. Und zwar haben wir als ersten Punkt, was ist das RootLabor? Also das RootLabor, da kommt die Idee her für das RootLab-System, für die Software an sich. Im zweiten Punkt möchte ich die technische Realisierung des RootLab-Systems erklären und im dritten Punkt dann halt die Software, also im zweiten die Hardware, dann im dritten die Software und zum Schluss gibt es noch eine kurze Zusammenfassung und dann können Sie mir auch noch Fragen stellen. Falls Sie nach dem Vortrag oder später eventuell noch Fragen haben, können Sie mich per E-Mail erreichen unter der E-Mail-Adresse jörg.heinichen@s2003.tu-chemnitz.de. Das war jetzt ziemlich lang, das steht auch online nochmal auf den Internetseiten. Das ist kein Problem. Okay, dann steigen wir mal ein. Also, was ist das RootLabor? Zunächst einmal ist das RootLabor ein ganz normaler Computerpool. Also, wir haben 25 Workstations, davon sind 15 Athlon XP 2200 Plus mit 500 MB RAM und 60 GB Festplatte, 10 Intel Core Duo mit 2 GB RAM und 250 GB Festplatte. Dazu kommt noch diverse Netzwerktechnik, also Netzwerkinterfaces, Switches, Hubs und Kabel natürlich. Wir haben eine Anbindung an das Campus-Netzwerk und auch eine Anbindung an das Internet. Die Frage ist, was ist so besonders daran? Und die Besonderheit ist, in diesem Labor haben die Benutzer Rootrechte. Also jeder kennt das, in einem normalen Rechnerpool hat man natürlich keine Rechte, irgendwelche Software zu installieren oder geschweige denn ein Betriebssystem. Und wahrscheinlich auch jeder, der irgendwo studiert hat, kennt den Satz, ja, probieren Sie das einfach mal zu Hause aus. Freut man sich immer, man will natürlich nicht sein eigenes System immer dafür herhalten lassen, dass man ein Betriebssystem installiert, weil man gerade froh ist, dass sein System gerade so funktioniert, wie man das haben möchte. Und genau dafür ist das Ganze gedacht, also auch für die Durchführung von Praktika mit dem Inhalt, Installation von Betriebssystemen, Software. Man kann in dem RootLabor Netzwerke aufbauen, also dafür ist auch diese Hardware, die zusätzliche Hardware da, also die ganzen Kabel und die Switches, so dass jeder das mal testen kann, alles selber konfigurieren kann, also es gibt da eigentlich keine Grenzen, ich sag mal fast keine Grenzen. Also man sollte natürlich nicht an der Hardware dann rumschrauben. Das gibt natürlich auch Probleme. Und zwar ist das Problem, dass die Praktika über einen längeren Zeitraum laufen. Also die laufen im Normalfall dann halt mehrere Wochen oder vielleicht auch über ein komplettes Semester. Und wir wollen natürlich, dass jeder auf seiner eigenen Arbeitsumgebung arbeitet. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Rechnern. Das heißt, wenn mehrere Projektgruppen hintereinander arbeiten, würden die sich sonst gegenseitig beeinflussen. Das wollen wir natürlich verhindern. Also jeder soll sein eigenes System haben. Ja, und die Lösung dieses Problems ist einfach ein Backup-System. In unserem Fall das RootLab-System. Das ist ein netzwerkbasierendes Backup-System und ist projektbezogen. Also das heißt, es ist immer im Projektkontext. Entwickelt wurde das Ganze von dem Herrn Andreas Aßmann, Herrn Stefan Raue und von mir. Und entstand letztes Jahr im Rahmen einer Studienarbeit, beziehungsweise auch schon vorher in einer teamorientierten Projektarbeit, an der Professur verteilt und selbstorganisierende Rechnersysteme. Ja, schauen wir uns mal die Hardware dazu an. Also wie ich schon sagte, netzwerkbasierend. Das heißt, die Daten werden auf einem Server abgelegt. Als Server stehen uns in diesem Fall 3 AMD Opteron-Prozessoren mit 4 GB RAM zur Verfügung und auch 3 Speichersysteme. Also für jeden Server ein Speichersystem mit jeweils 16 x 400 GB Festplatten. Und das ergibt dann insgesamt ca. 19 Terabyte. Wenn man das RAID-System, also die Paritätsinformationen, noch abzieht, ist es dann etwas weniger, aber mehr als genug, um richtig viele Images abzulegen. Ja, und dazu kommt dann noch für die Netzwerkinfrastruktur 4 Gigabit-Switche. Wie das Ganze aufgebaut ist, sehen wir hier auf der nächsten Folie. Also wir haben, mal schauen, habe ich in den nächsten? Genau. Wir haben hier oben in dem Bereich die drei Server mit den drei Storage-Systemen, die sind in einem Extra-Raum untergebracht, so dass man da nicht ran kann. Wir haben hier die 4 Gigabit-Switche. In dem Bereich, das ist ein Extra-Raum, wo der Pool aufgebaut ist, also wo die ganzen Workstations aufgebaut sind. Wer jetzt mitgezählt hat, ich habe eben gesagt 25 Rechner, hier sind jetzt 27 abgebildet. Das stimmt, hier unten die zwei Rechner sind derzeit nicht verfügbar, die kommen dann später nochmal hinzu. Ja, Software ist, denke ich, eigentlich das Wichtigste hier in diesem ganzen Projekt. Hardware kann eigentlich fast jeder aufstellen, das ist nicht das Problem. Ich möchte zunächst erstmal ganz kurz aufzeigen, aus welchen Komponenten das ganze System besteht, und dann gehe ich nochmal genauer auf die Komponenten ein. Also, das sind in dem Fall genau drei Komponenten. Einmal ein Mini-Betriebssystem, das baut auf Gentoo auf. Das ist für uns einfach nur die Laufzeitumgebung für die komplette Backup-Applikation. Das ist an sich nichts Neues. Das ist einfach ein Betriebssystem, was über ein Netzwerk bootet. Da gibt es viele, die das machen können. Ist für uns also einfach nur die Laufzeitumgebung. Der zweite Punkt ist die Backup-Applikation DevImage. Das wurde von Herrn Andreas Aßmann entwickelt. Das kümmert sich alleine um das Anfertigen von Backups. Also dem Tool wird zum Schluss einfach nur ein Verzeichnis übergeben, wo die Daten gesichert werden. Dann wird die komplette Festplatte gesichert oder auch zurückgespielt. Also das ist gekapselt, das kümmert sich wirklich nur um die Backups. Und die dritte Komponente, das ist dann die Management-Applikation, die kümmert sich dann um das ganze, um die ganze Projektplanung, das Scheduling, die Ablaufsteuerung und bietet auch ein Webinterface, so dass man das sehr schön bedienen kann, recht einfach bedienen kann. Genau, also der zweite und der dritte Punkt ist also eine Entwicklung von uns. Und realisiert ist das Ganze, also diese Management-Applikation mit PHP und MySQL, also ist auf einer Datenbank aufgebaut. Ja, schauen wir uns das Mini-Betriebssystem mal kurz an. Wie ich eben schon sagte, ist das auf Basis von Gentoo Linux. Das bootet über das Netzwerk mittels PXE-Boot, also Reboot Execution Environment. Wir brauchen das Ganze natürlich, damit wir, wenn wir eine komplette Festplatte sichern wollen, nicht auf die Festplatte selber zugreifen müssen. Also nicht, dass wir ein System hochfahren und dann das System, wo wir gerade mitarbeiten, sichern wollen. Das funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir ein Betriebssystem, was über das Netzwerk bootet. Und das stellt uns dann alle notwendigen Programme zur Verfügung. Also alles, was wir brauchen in dem ganzen System, also PHP, wir brauchen SSH später, wir brauchen ArtImage und NTFS-Clone, das sind die Tools, worauf wir zugreifen. Das wird alles von diesem Mini-Betriebssystem zur Verfügung gestellt. Ja, und des Weiteren kümmert sich auch dieses Mini-Betriebssystem um den Start der Management-Applikation. Also das ist dann die Applikation, die sich dann darum kümmert oder entscheidet, was getan wird auf dem Rechner und startet dann später auch dann. Ja, wie sieht der Bootvorgang bei diesem Mini-Betriebssystem aus? Also zunächst wird der Rechner erst einfach mal angeschaltet, bezieht sich dann erstmal eine IP über DHCP. Dabei wird ihm dann die IP-Adresse des Boot-Servers bekannt gegeben, also er weiß, von welchem Server er dann booten könnte. Im nächsten Schritt wandelt er seine eigene IP-Adresse, die er bekommen hat, in einen Hexwert um und sucht auf diesem Boot-Server einen TFTP-Link mit diesem Hexwert. Dann gibt es zwei Möglichkeiten oder eigentlich sogar drei Möglichkeiten. Entweder dieser Link existiert, dann kann er auf zwei Dateien verweisen, einmal auf Local Boot oder Remote Boot, oder er existiert nicht. Wenn er nicht existiert, bootet der Rechner ganz einfach weiter von Festplatte, so als ob nichts gewesen wäre. Wenn die Datei auf Local Boot verweist, das ist genau dasselbe. Und wenn die Datei auf Remote Boot verweist, dann versucht er über das Netzwerk zu starten. In der Datei Remote Boot sind folgende Informationen enthalten. Einmal der Pfad zu dem NFS-Boot und als zweites die Bootoption IP gleich DHCP. Die sagt dann später dem Kernel beim Booten, dass er seine IP-Adresse, also wo er dann die Daten übers Netzwerk holen kann, dass er die IP-Adresse dann per DHCP bekommt. Also der Kernel startet dann TFTP und mountet das NFS-Boot, was halt eben in dieser Datei bekannt gegeben wurde, mountet er in sein Root-Verzeichnis. Hat damit dann alle Dateien, die er braucht, erstmal zur Verfügung und kann weiter booten. Ja, im nächsten Schritt führt der Init-Prozess alle Befehle in der etc-init-Tab aus. Und dort haben wir ein eigenes Skript mit eingebaut, was zunächst erstmal 4 RAM-Disks anlegt. Für etc, dev, var und temp. Von der Größe her 10, 5, 20 10 Megabyte, also jetzt keine Menge. Bei den Rechnern, die haben genügend RAM, das ist kein Problem. Ja, und im letzten Schritt werden noch 3 TAR-Archive nach ETC der von Wahl packt, damit wir dort auf bestimmte Dateien Zugriff haben, also Schreibzugriff. Und die liegen dann halt, wie gesagt, erstmal im RAM. Ja, und nach diesen Vorgängen ist das Mini-Betriebssystem einsatzbereit. Hätten wir es nicht abgeschaltet, könnte man sich einloggen und damit arbeiten. Aber das wollen wir natürlich nicht, das ist für uns eine Arbeitsumgebung. Damit soll ja niemand irgendwie etwas anfangen können. Ja, schauen wir uns mal kurz dieses Backup-System an, was von Herrn Assmann entwickelt wurde. Und zwar stellt das ein Programm dar, was zunächst erstmal die Festplatte untersucht. Also schaut, was für Partitionen sind auf der Festplatte drauf und entscheidet anhand der Informationen, die dabei rauskommen, was für Programme genutzt werden zum Backup-Stellen. Für das Backup an sich wird zunächst erstmal der Masterboot-Record gesichert. Das geschieht, indem einfach die ersten 512 Byte der Festplatte gesichert werden. Und für alle anderen Partitionen wird halt anhand des Dateisystems entschieden, ob man Part-Image oder NTFS-Clone benutzt. NTFS-Clone ist, wie der Name schon sagt, halt für NTFS-Dateisysteme. Also das heißt, wir können dann auch Windows-Dateisysteme abziehen und die meisten Linux-Dateisysteme werden mittels Part-Image gesichert. Es gibt noch eine extra Option, die dem Programm sagt, dass man die Sicherung mittels DD durchführen möchte. Dabei wird die komplette Festplatte, also Byte für Byte, abgezogen. Das kann halt bei einer 250 GB Festplatte erstmal sehr viele Daten ergeben und zweitens auch dementsprechend lange dauern. Die Daten werden dann über das Netzwerk direkt auf dem Server gespeichert. Die Datenübertragung erfolgt über SSHFS. Und wir verwenden dabei Shared Keys, so dass das Client-System sich ohne Passworteingabe dann auf dem Server da einloggen kann. Ja, schauen wir uns die Management-Applikation etwas genauer an. Wie ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Die Management-Applikation ist zum Teil Server- und zum Teil Client-seitig. Auf dem Server kümmert sie sich zum Beispiel um die Überprüfung der Erreichbarkeit von Servern und deren Diensten. Das heißt also, müssen bestimmte Sachen einfach auf dem Server möglich oder laufen, bis wir das System verwenden können oder einen Server verwenden können. Und es wird in regelmäßigen Abständen überprüft, dass der Server auch alle Dienste zur Verfügung stellt, so dass wir den verwenden können. Die Management-Applikation kümmert sich um die Ermittlung des Online-Status der Rechner. Das werden wir dann später nochmal im Web-Interface sehen. Also da ist eine schöne Übersicht, wo man sehen kann, welcher Rechner jetzt vielleicht gerade online ist oder was er gerade macht. Ja, kümmert sich um die Freigabe von Speicher, da gehe ich dann später nochmal kurz drauf ein, um die Generierung der DHCP-Konfiguration. Werde ich dann auch nochmal kurz was dazu erzählen, kann jetzt an dem Punkt nur oder an der Stelle nur. Die DHCP-Konfiguration wird auch aus der Datenbank generiert, also anhand der Informationen, die in der Datenbank stehen. Das geschieht auch alles automatisch so, dass der Benutzer nicht später irgendwo das per Hand machen muss. Auch der Neustart des DHCP-Servers geschieht automatisch, also sehr anwenderfreundlich. Ja, die Erzeugung des PXE-Links geschieht auch über die Management-Applikation. Alles automatisch, braucht der Benutzer nichts machen. Und das Web-Interface wird auch über die Management-Applikation auf dem Server bereitgestellt. Ja, clientseitig gehört die Ermittlung der eigenen Identität dazu, in der Aufgabengebiet. Also das wird anhand der MAC-Adresse gemacht. Die MAC-Adresse wird wieder in der Datenbank nachgeschaut und damit kann der Rechner entscheiden oder herausfinden, wer er selber ist. Das Mounten der Server wird auch über die Management-Applikation übernommen. Wie ich vorhin schon sagte, das F-Image, also die Backup-Applikation, der wird nur ein Verzeichnis übergeben. Das Mounten der Server macht die Management-Applikation. Also man könnte das halt auch woanders mit Dev-Image. Die Abfrage der anstehenden Task ist der nächste Punkt. Also die Management-Applikation schaut in der Datenbank nach, was steht für den Rechner an. Soll er ein Backup machen, soll er ein Restore machen oder vielleicht irgendwas anderes. Und anhand dieser Einträge wird entschieden, welche Optionen auch dem Dev-Image übergeben werden, also was das Dev-Image dann machen soll. Ja, und auch die Lastverteilung geschieht clientseitig, also wenn ein Backup durchgeführt wird, entscheidet die Management-Applikation auf dem Client, wo das hingespielt werden soll. Also fragt erstmal alle Server ab und entscheidet dann anhand der Auslastung der Server und auch des Speicherplatzes, also wie viel noch frei ist, auf welchem Server dann das Image abgelegt wird. Jetzt möchte ich ganz kurz mal das Webinterface vorstellen. Was heißt kurz? Also ich habe ein paar Screenshots, die ich etwas erklären möchte. Der Funktionsumfang des Webinterfaces umfasst die Rechnerverwaltung, eine Projektverwaltung, eine Imageverwaltung und noch ein paar andere Verwaltungsfunktionen. Und wie jetzt schon mehrfach gesagt, wird alles in einer MySQL-Datenbank abgelegt. Was wir jetzt hier im rechten Bereich sehen, ist die Rechnerübersicht. Im oberen Bereich sehen wir jetzt ein paar Rechner, das ist etwas zusammengekürzt, das sind nicht alle, die in dem Brutlabor stehen. Wir sehen den Status der Rechner. Also in dieses Bild zum Beispiel symbolisiert, dass gerade ein Image auf einen Rechner aufgespielt wird. Die Icons dafür werde ich gleich nochmal zeigen. Da gibt es unterschiedliche Icons für die normalen Rechner, für Server, für die Storage-Systeme und auch für die Switches, so dass man hier in dieser Übersicht sehr schnell sehen kann, wie der Status aller Rechner ist. Also wenn auch ein Server, wenn dann Dienst nicht erreichbar ist, wird der hier dann auf Rot gesetzt und man kann sofort sehen, okay, hier ist was faul, da muss ich was irgendwie mir das mal anschauen und vielleicht noch irgendwas reparieren. Ja, hier sehen wir einfach mal ein paar Icons, die zu den Rechnern gehören. Also wir sehen zum Beispiel, das erste Icon stellt den Client im Online-Modus dar. Wir haben den Offline-Modus, für ein Icon für ein Backup, für den Restore und auch für das Nullen. Nullen habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Nullen führen wir eigentlich an zwei Stellen durch. Einmal, wenn ein Projekt neu begonnen wird. Das heißt, eine Projektgruppe ein Projekt neu anfangen möchte und neue Rechner bekommt, sollen die Rechner erstmal leer aussehen. Das heißt, es sollen für die erstmal keine Betriebssysteme drauf sein, dass sie alles selber installieren können. Und dann wird ganz einfach erstmal der Masterboot-Record einfach überschrieben. Somit sieht es so erstmal so aus, als ob nichts auf den Rechnern drauf ist. Der zweite Punkt, wo wir Nullen auf die Festplatten draufschreiben, ist, wenn wir die Sicherung über DD vornehmen. Das hat einfach den Hintergrund, wenn die komplette Festplatte erstmal mit Nullen überschrieben ist, man einfach danach ein Betriebssystem installiert, lässt sich das beim Abziehen sehr gut wieder komprimieren. Also die Nullen, die werden dann halt sehr klein beim Komprimieren oder der Speicherplatz wird dann einfach minimiert dabei. Ja, und wir haben natürlich auch Icons für den Fehlerfall. Also wenn irgendwo was schiefgelaufen ist, werden die Symbole rot eingefärbt und man sieht sofort, hier ist was. Ja, schauen wir uns mal die Rechnerverwaltung beziehungsweise hier mal genau die Client-Verwaltung an. Wir haben hier im oberen Bereich, zeig das mal kurz, eine Eingabemaske, womit die Rechner in das System hinzugefügt werden oder eingefügt werden. Da werden diverse Informationen, wie zum Beispiel der Rechnername, die IP-Adresse, die MAC-Adresse und das Device mit angegeben. Device, ganz wichtig, also welches Laufwerk gesichert werden soll. Und anhand dieser Informationen, also der IP-Adresse und auch der MAC-Adresse, halt später automatisch die DHCP-Konfiguration erstellt. Also was ich vorhin schon mal gesagt hatte, deswegen steht das alles in der Datenbank mit drin. Wir haben noch eine Positionsangabe, also eine Reihe und die Position in der Reihe. Das dient der Übersicht, also dass man die Rechner auch genau so darstellen kann, wie sie im Pool stehen. Also es ist halt einfach intuitiver dann zu bedienen. Ja, und unten drunter haben wir einfach eine Auflistung der ganzen Rechner, die in dem System enthalten sind. Wir haben verschiedene Aktionen. Also einmal zum Beispiel hier den Editier-Button, rechts daneben zum Löschen des Rechners. Also die sind eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich hoffe, man kann das erkennen. In dieser Spalte ist der Speicherplatz dargestellt, also wie groß die Festplatte in dem Rechner ist. Also wenn das System einmal hochgefahren wurde, ermittelt das System, wie groß die Festplatte in dem Rechner ist und schreibt das in die Datenbank. So kann man dann halt auch später das sehen, was da für Festplatten enthalten sind. Und es wird genauso mit protokolliert, wie groß der partitionierte Bereich ist. Das ist natürlich immer projektabhängig, weil das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Und es wird halt, wenn das Projekt geändert wird, oder ein anderes Projekt aufgespielt wird, wird das aktualisiert. Das heißt, wir sehen halt gerade den aktuellen Stand. Ja, hier haben wir die Serververwaltung. Das ist ein ähnliches Bild, also wir haben wieder die Eingabemaske, Servername, IP-Adresse, MAC-Adresse und den Pfad. Der Pfad stellt in dem Fall der Mountpointer, wo das Storage-System gemountet ist. Dort werden dann später auch die Images abgelegt. Ja, selbe Spiel. Die Daten werden natürlich auch wieder verwendet, um die DHCP-Konfiguration zu erstellen. Was hier jetzt noch ganz schön zu sehen ist, Überprüfung dieses Feld. Ich hoffe, man kann das lesen, aber ich glaube, sieht eher schlecht aus. Ein Server, wenn der neu hinzugefügt wird in das System, ist nicht sofort einsatzbereit oder wird nicht sofort verwendet. Das heißt, der Server muss vorher, bevor er verwendet wird, einen kleinen Test überstehen, also wo zum Beispiel die Erreichbarkeit geprüft wird, also über einen Ping-Befehl, ob man sich per SSH darauf einloggen kann, also ob sich das System per SSH darauf einloggen kann, ob das Image-Verzeichnis, was hier angegeben wurde, ob das erstmal existiert und ob man auch Schreibrechte dafür hat. Beziehungsweise wir brauchen natürlich genauso gut auch die Leserechte, wenn wir dann die Images zurückspielen wollen. Erst wenn diese Überprüfung bestanden ist, wird er sofort in dem System eingesetzt. Also vorher wird er einfach erstmal nicht betrachtet bei einem Backup. Siehst du. Und was wir hier noch sehen können, also ebenfalls so eine Spalte für den Speicherplatz, da sieht man ganz einfach, wie groß ist der Speicherplatz, der auf dem Server ist und wie viel ist davon auch schon verwendet. Also wir haben noch eine kleine Prozentangabe, also im Moment hier war alles mit 0%, weil vielleicht von den fast 5 Terabyte, die da zur Verfügung standen, sind glaube ich nur 1,3 Gigabyte in dem Fall benutzt gewesen. Ja, wie ich schon mal erwähnt hatte, ist das ganze System projektbezogen. Das kommt daher, dass es halt für Praktika gedacht ist. Und das heißt, wenn ein Praktikum begonnen werden soll, dann geht man hierher, gibt hier erstmal wieder die Daten ein, also Name des Projekts, dann Betreuer, Mitglieder und noch den Typ zum Beispiel. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da kann diese Unterscheidung getroffen werden, mit welchen Tools das Backup durchgeführt wird. Also ob das mit Part-Image oder mit NTFS-Clone durchgeführt wird, das wäre dann dieser Projekttyp normal. Wir haben noch einen speziellen Typ DD, da wird es halt wirklich wieder komplett die Festplatte gesichert, was halt dementsprechend lange dauert. Was hier in der Übersicht noch ganz schön zu sehen ist, ob das Projekt aktiv ist. Das bedeutet ganz einfach, ob es gerade auf die Rechner aufgespielt ist. Also wenn halt gerade jetzt ein Projekt überall daran arbeitet und irgendwie ihre Systeme installiert, dann ist es auf aktiv gesetzt. Also das ist hier rot dargestellt. Man kann sehen, wie viel Rechner zu dem Projekt dazugehören. Was ich vielleicht noch mit erwähnen sollte, wenn so ein Projekt neu angelegt wird, sind dem erstmal keine Rechner zugeordnet. Das wird erst später gemacht über dieses Icon in der Mitte. Da wird dann wieder so eine Übersicht dargestellt, also wo der ganze Poolaufbau dargestellt wird. Und dann kann man auswählen, okay, den und den Rechner, den möchte ich zu dem Projekt hinzufügen. Je nachdem, was gerade frei ist oder wie man es halt räumlich vielleicht gerade angeordnet haben will. Die weiteren Aktionen, wenn wir hier von links vorgehen, ganz links das Icon bedeutet, dass wir das Projekt sichern wollen. Also das ist ein grüner Pfeil, was von einem Client auf einem Server zeigen soll. Dabei wird das komplette Projekt gesichert. Das heißt, es wird für jeden Rechner, der zu diesem Projekt gehört, ein Backup-Task angelegt. Das Icon daneben mit dem roten Pfeil ist genau die umgekehrte Richtung. Da wird ein Restore durchgeführt. Das heißt, die Daten, die dann oder ein Image, was auf dem Server liegt, wird auf die Rechner aufgespielt. Ja, und das Editieren und Löschen haben wir hier natürlich auch wieder. Okay, hier sehen wir den Belegungsplan. Der hat an sich keine Funktionalität, bis auf Informationen zu bieten. Und zwar, was man in dem Belegungsplan ganz schön sehen kann, wir sind erstmal wieder alle Rechner aufgelistet und in Klammern hinter den Rechnernamen steht, wie viele Projekte auf diesen Rechnern laufen, also welche Projekte man darauf aufspielen könnte. Die werden dann in einer Liste angezeigt und dieses Grün, also dieses Dunkelgrün, bedeutet, dass dieses Projekt gerade aktiv ist auf dem Rechner, also dass es auch gerade aufgespielt ist. Was auch eine ganz schöne Sache ist, ist über diese Filterfunktion. Hier kann man ein spezielles Projekt auswählen und dann werden einfach die Rechner, die zu diesem Projekt gehören, hervorgehoben, also über dieses Hellgrün. Also bei diesen drei Rechnern der Fall. Damit kann man recht schön sehen, welche Rechner zu welchem Projekt gehören. Das ist einfach, um mal zu gucken, okay, wie will ein neues Projekt anfangen. Welche Rechner sind jetzt viel belegt, welche weniger und welche sind halt frei. Dient einfach der Übersicht. Ja, hier haben wir die Image-Verwaltung. In der Imageverwaltung werden alle Images, die in dem System existieren, angezeigt. Das können natürlich relativ viel werden, wenn man mit dem System viel arbeitet. Deswegen haben wir auch hier wieder eine Filterung eingebaut, wo man nach Projekt bzw. nach Client filtern kann. Die Aufteilung erfolgt hier erstmal nach Projekten und dann in jedem Projekt werden die Rechner angezeigt mit den jeweiligen Images. Was hier auch zu erkennen ist, auf welchem Server das Image abgelegt ist, von welchem Typ, also normal oder ob es mit DD gesichert wurde. Wir sehen die Imagegröße, also hier ist es die reale Imagegröße 1,1 GB. Und in Klammern steht dahinter, wie groß die Festplatte war, wo das Image gesichert wurde. Das dient dazu, wenn man Rechner hat, die eigentlich eine ähnliche Hardware-Konfiguration haben, aber vielleicht unterschiedliche Festplatten, ist es an sich auch möglich, ein Image, was von einer 60 GB Festplatte kommt, auch auf eine 80 GB Festplatte aufzuspielen. Vorausgesetzt halt, dass der Rest der Hardware ähnlich ist. Also muss man halt dann immer nach dem schauen. Ja, wir sehen, wann das Image erstellt wurde. Wir haben auch wieder verschiedene Aktionen. Die möchte ich jetzt nochmal ganz kurz erklären, die ganzen Aktionen. Also von links nach rechts. Das Icon ganz links. Mit diesem Icon markiert man ein Image als archiviert. Also das heißt, das ist, kann man sich vorstellen, als eine Art Checkpoint. Ich sage, ich möchte mir dieses Image aufheben. Vielleicht für später mal. Also ich habe jetzt vielleicht einen bestimmten Projektstand erreicht, wo ich sage, ja, damit bin ich zufrieden. Man will jetzt halt einfach noch ein paar andere Sachen probieren. Und wenn man halt mal dann später etwas dabei zerstört, kann man halt zu diesem Image dann zurückspringen. Das kann man wieder aufspielen auf den Rechner. Also in dem Fall, wenn man halt dieses Icon benutzt oder diese Aktion, wird das Image als gesichert markiert, also darf nicht mehr überschrieben werden. Es wird so lange aufgehoben, bis es halt irgendwann mal gelöscht wird. Ja, das zweite Icon daneben ist genau für den Fall, wenn halt mal wirklich was schiefgegangen ist, da kann man ein spezielles Image auswählen und das auf den Rechner wieder aufbringen. Also auch von dem Stand von vor 5 Wochen oder so, dann bringe ich das wieder auf den Rechner auf. Das dritte Icon dient der Vorlagenerstellung. Auf die Vorlagen gehe ich gleich in der nächsten Folie nochmal kurz ein. Und das vierte dient der Migration. Das ist dafür gut, wenn wir jetzt eine Projektgruppe haben, die 3 Rechner für sich reserviert haben, die alle von der Hardware gleich sind. Also im Rootlabor sind die Rechner ja alle sehr ähnlich. Ich das mal besser weg. Okay. Also Migration, also man setzt einfach einen Rechner auf mit der ganzen Konfiguration, mit den ganzen Patches, die vielleicht noch bei Windows dazugehören, dass man keine Sicherheitslücken mehr hat und kann dann sagen, okay, ich sichere diesen Rechner und spiele den auf alle anderen Rechner auf. Damit spare ich mir einfach die Arbeit, das auf einen Rechner einzeln machen zu müssen. Eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Ja, zu den Vorlagen ist an sich ein ähnliches Konzept. Das dient dafür oder dient dazu, wenn wir jetzt einen Praktikumsbetreuer haben, also jemand, der mehrere Projektgruppen da betreut und vielleicht ein Praktikum durchführen will, wo er ein paar Datenbankenfunktionen testen möchte, kann er hingehen, sich auch ein System aufsetzen mit der Datenbank, alles schon mal vorkonfigurieren, zieht das Ganze ab und erstellt davon, von diesem Image eine Vorlage. Diese Vorlage ist dann komplett losgelöst von den Rechnern, also ist nicht mehr irgendwie zu einem Rechner zugeordnet und bleibt auch so lange in dem System, bis man die entweder löscht, oder bis man das System abschießt, würde ich jetzt sagen. Genau, wir sehen halt hier auch wieder, auf welchen Rechner diese Vorlage liegt, wie groß sie ist. Und über dieses Icon lässt sich diese Vorlage auf jeden Rechner dann aufspielen. Die einzige Einschränkung, die ich dabei hätte noch erwähnen muss, ist halt wieder die Hardware. Man muss halt schauen, dass die Rechner ähnliche Hardware haben. Also wenn die komplett unterschiedlich sind, wird es wahrscheinlich bei einem Windows XP nicht funktionieren, dass man die aufspielt. Aber wie gesagt, in dem Rootlabor für diesen Anwendungsfall funktioniert das sehr gut, dass man das halt von einem Rechner nimmt und auf viele andere aufspielt. Ja, kommen wir noch zu den Verwaltungsfunktionen. Da haben wir einmal hier eine Taskverwaltung, also für jeden Vorgang, der hier abläuft, also für einen Backup oder ein Restore, wird erstmal zunächst nur ein Task in der Datenbank angelegt. Und diese Tasks sind auch das, was dann später das Client-System abarbeitet, also was es halt dann später abruft, wenn es hochgefahren ist. Und wir können auch diese Tasks hier sehen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, wann zum Beispiel dieser Task erstellt wurde, wann er gestartet und wann er beendet wurde. Und wir sehen auch den Status, also ob er erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob er noch offen ist. Wir sehen auch die Anzahl der Wiederholungen in dieser Spalte. Wir versuchen, wenn es was schief läuft, das Ganze dreimal durchzuführen, dieses Backup. Und wenn es dreimal nicht funktioniert hat, sagen wir, okay, hier ist ein Fehler aufgetreten, dann wird das ganze System, beziehungsweise nur für diesen Rechner wird das System gestoppt, werden keine anderen Tasks mehr durchgeführt. Weil wenn man jetzt einfach ein Backup-Task hätte und danach würde ein Restore-Task kommen, würden sonst die Daten überschrieben. Das heißt, wir erwarten in dem Fall, wenn halt was schiefgegangen ist, erstmal den Eingriff von einem Administrator und der muss dann entscheiden, was dann weitergemacht wird. Er hat dann in dem Fall zwei Möglichkeiten über diese Aktion hier hinten. Er kann entweder diesen Task abbrechen, da muss er aber wie gesagt aufpassen, dass da nicht irgendwie Daten verloren gehen. Die zweite Möglichkeit wäre dieses Icon, das wäre dann grün hinterlegt. Mit diesem Icon kann er den Task neu starten, also wird einfach neu ausgeführt. Also wenn er zum Beispiel das Problem gefunden hat und das behoben hat, kann er dann den Task einfach erneut durchführen lassen. Auch hier haben wir im oberen Bereich wieder eine Filterung, womit man die angezeigten Tasks etwas einschränken kann, so dass man die sich vielleicht nur für einen bestimmten Rechner anzeigen lassen kann. Ja, und da das halt sehr viele werden können, sehr viele Tasks, haben wir auch eine Seitenfunktion, so dass man halt durchblättern kann durch die Seiten an Tasks. Ja, was wir hier sehen, ist die Log-Funktion oder besser gesagt das Logbuch. Wie jedes gute System spucken wir halt jede Menge Log-Informationen aus. Die meisten werden natürlich als Debug-Meldungen generiert. Also wir haben halt verschiedene Levels an Logs. Einmal Debug-Meldungen, Information, Warning und Error. Wir protokollieren mit, wo diese Meldungen aufgetreten sind, also in welchem Modul. Und dann kommt halt noch eine Nachricht dazu, sodass man halt vielleicht nachverfolgen kann, wenn ein Problem aufgetreten ist, was da passiert ist. Also das ist eigentlich hauptsächlich für uns gedacht. Also der normale Administrator von diesem System wird wahrscheinlich seltener reinschauen. Aber wenn mal ein Problem aufgetreten ist, dann können wir hier nachgucken und sehen, was die da hier nachgemacht haben. Ja, ich sagte schon, dass das Ganze auf einer MySQL-Datenbank aufbaut. Die habe ich hier nochmal kurz dargestellt. Wir sehen halt in der Mitte den Server bzw. die Clients. Da sind die Felder dafür drin, für die Rechnernamen bzw. IP-Adressen, MAC-Adressen und so weiter. Worauf ich jetzt hier eigentlich Wert legen möchte, ist hier oben links. Wir sehen hier einmal eine Tabelle Images und als zweites eine Tabelle Image Links. Ja, da fragt sich jemand, was sind denn Image Links? Die habe ich bis jetzt ja noch gar nicht erwähnt. An sich kann ich jetzt mal sagen, alle Images, die wir jetzt in dem Web-Interface gesehen haben, sind an sich gar keine realen Images, sondern zunächst erstmal einfach nur Image Links. Die möchte ich jetzt nochmal ganz kurz erklären. Image Links kann man sich an sich vorstellen wie eine Art Symlinks unter Linux. Das heißt, die verweisen einfach erstmal auf ein reales Image. Ich würde gerne mal einfach hier dieses Szenario durchgehen. Wir haben einfach ein Backup von dem Rechner durchgeführt. Dabei wird zunächst ein richtiges reales Image auf dem Server erstellt und auch ein Image Link, was darauf verweist. Dieser Image Link ist dann auch im Webinterface zu sehen. Angenommen, wir wollen jetzt von diesem Backup, was wir erstellt haben, eine Vorlage erstellen. Wird im Web in der Datenbank einfach nur ein zweiter Image-Link erstellt, der auf dasselbe Image verweist. Das stellt so lange kein Problem dar, solange man nur lesend auf dieses Image zugreift. Kennt Sie jeder, wenn man eine Textdatei hat, wo zwei Personen drauf zugreifen wollen, lesend, kein Problem, schreibend, dann wird es haarig. Und genau das stellt das System natürlich fest. Wenn ich jetzt hier erneut ein Backup von dem, hier oben von dem Rechner durchführen möchte, stellt das System fest, es verweisen zwei Image-Links auf dasselbe Image. Damit kann ich das jetzt nicht überschreiben, es wird ein zweites erstellt. Die Frage ist jetzt, warum machen wir das Ganze? Wir sparen uns ganz einfach an dieser Stelle die Kopieroperation. Also man muss nicht erst die Daten kopieren und solange hier nicht ein neues Backup erstellt wird, liegen die Daten auch nicht doppelt da. Wir können ganz normal lesend darauf zugreifen. Das bringt uns den Vorteil, dass wir in dem Webinterface die Operationen in Vorlage erstellen, in einer Sekunde machen. Das ist einfach nur eine Datenbankoperation. Keine Daten werden rumgeschaufelt, Speicherplatz gespart. Und dasselbe ist natürlich auch bei den Checkpoints. Und auch beim Löschen wirkt sich das Ganze aus. Da wir beim Löschen erstmal nur diese Image-Links löschen. Und wenn das System feststellt, dass der letzte Image-Link, der auf das reale Image verweist, gelöscht wurde, wird das Image zum Löschen markiert und das Löschen an sich übernimmt dann später einfach einen Dienst. Also muss man im Webinterface auch nirgendwo warten, bis irgendwie eine Aktion ausgeführt wird. Bringt einfach nur Geschwindigkeit und vor allen Dingen vermindert das Risiko, dass man über Escape oder irgendwie Abbrechen drückt, während eigentlich noch was über eine Operation ausgeführt wird, irgendwie Kopieren oder so. Ja, Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also wir haben hier ein netzwerkbasiertes Backup-System mit folgenden Features. Eine Projektrechnung und Image-Management. Die Sicherung und Wiederherstellung ist immer projektbezogen, also von Projektständen. Wir haben eine Datenorganisation per MySQL-Datenbank. Die Backups, das erfolgt alles automatisch über das Netzwerk. Also wir drücken einen Knopf und schalten den Rechner an und der Rest passiert alles automatisch. Man muss nicht mehr eingreifen. Wir haben ein integriertes Monitoring-System, eine Lastverteilung zwischen mehreren Servern. Zusammengefasst kann man sagen, es ist einfach nur ein optimales System, um ganze Rechnerpools zu sichern. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, also die Administration liegt zentral auf dem Server. Da hat man, wenn wir es so konfiguriert haben, keinen Zugriff drauf als normaler Benutzer. Da gibt es dann nur ein paar Leute, die das administrieren können. Und man muss dann zu denen hingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne den Projektstand sichern oder was anderes aufspielen. Und wenn dann so ein Backup durchgeführt wird, fährt das System halt auch automatisch hoch. Also man kommt auch nicht in das BIOS von den Rechnern rein. Das ist mit Passwort gesichert, sodass man auch die Boot-Optionen nicht ändern kann. Das Einzige ist, man kann, wenn das System nach dem PXE-Link sucht, kann man das, glaube ich, über Escape abbrechen, aber das ist auch in der Nutzungsbedingung von diesem Pool hinterlegt, dass man also da nicht eingreifen darf und der Rest läuft dann automatisch. Das ist alles abgeschaltet, dass man auch während das System bootet, also dieses Mini-Betriebssystem, dass man da nichts abbrechen kann. Also das Einzige wäre, dass man den Rechner komplett ausschaltet. Also es ist derzeit so nicht vorgesehen, das ist wirklich nur über die Administrator, also die diesen Pool administrieren. Okay, also dieses Szenario haben wir bis jetzt noch nicht durchgespielt. Also ich würde das jetzt mal anhand eines DD-Projektes nach oben hin begrenzen. Also das komplette Beschreiben so einer 250 GB Festplatte mit Nullen hat bei uns in etwa 4 Stunden gedauert. Also wenn da wirklich die kompletten Daten abgezogen werden sollten, würde ich sagen 4 Stunden vielleicht fürs Abziehen, 4 Stunden fürs Aufspielen. Aber das ist jetzt die oberste Grenze. Es kann durchaus sein, dass das schneller funktioniert. Wir haben es nicht getestet. Zu der Geschwindigkeit kann ich vielleicht noch Folgendes sagen. Ein frisch installiertes Windows, also jetzt ohne irgendwie Zusatzsoftware oder so, spielen wir mit dem System innerhalb von 2,5 Minuten auf. Schneller, als man jede Installation machen kann. Ja, also ich würde es in dem Fall jetzt so auf 8 Stunden beschränken. Solange man halt jetzt nicht zu viele Rechner hat, also wenn dann noch ein anderer Flaschenhals hinzukommt, also weil jetzt ja vielleicht 100 Rechner abgezogen werden gleichzeitig und dann das Netzwerk einfach zusammenbricht, dann könnte das, denke ich, noch länger dauern, aber nach oben auf jeden Fall ist es, denke ich, mit 8 Stunden da begrenzt. Genau, also die müssten halt dann zu den Poolbetreuern hingehen und sagen, wir möchten jetzt gerne dieses Projekt fortsetzen. Und dann wird das hier über einen Mausklick gestartet, der Rechner angeschaltet und dann müssen sie halt warten, bis es aufgespielt ist. Also wir haben natürlich den Vorteil, ich habe jetzt den Vortrag von eben nicht ganz mitbekommen, aber da war zum Beispiel ein Nachteil genannt für die Variation die Variante mit dem Wechselrahmen. Schon allein, dass man den Verschleiß an den Kontakten hat. Also wenn man ständig rein und draußen verschleißen die Kontakte, irgendwann ist dann mal Ruhe. Also wäre zum einen der Punkt. Der andere Punkt ist, dass man halt hier das alles zentral liegen hat. Also das ist auch nochmal gesichert. Also wenn da halt eine Festplatte aussteigt, hat man trotzdem noch die Festplatten schon. Man muss halt auch nicht so viel auf Vorrat haben. Also ich würde jetzt mal sagen, dass wir haben jetzt natürlich hier auch eine ganze Menge Festplatten in dem Storage-System drin, aber weniger, gerade wenn wir das mit den Checkpoints ermöglichen wollen, weniger als die man halt jetzt haben müsste, wenn man für jeden Benutzer dann hier eine Festplatte behalten will. Das ist nicht schlecht. Ich war so bannend, als ich das hier gemacht habe. Also ja, das ist eine Sache, wo wir auch schon drüber nachgedacht haben. Also dieses NFS-Root ist natürlich offen. Da kommt im Moment jeder ran. Und das Problem ist auch, dass die Shared Keys in dem NFS-Root mit drin liegen. Das heißt, man kann sich auch, wenn man hier genügend kriminelle Energie aufbringt, sich auf den Servern einloggen und dann damit ja doch etwas zerstören. Aber dazu muss halt, wie gesagt, muss man genügend kriminelle Energie muss man dann mitbringen und man muss auch natürlich wissen, wo das NFS-Root liegt. Aber wenn da jemand eine gute Lösung dafür hat, da bin ich auf jeden Fall offen dafür, ja? Okay, also müssten wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Da können wir uns gerne dann nochmal danach noch unterhalten. Das stinkt das im Rahmen her, dann ist das ja. Also die Verschlüsselung kam jetzt einfach insofern mit, dass wir uns für das SSH-Fest entschieden haben. Die Alternative war, jetzt muss ich NFS. Mit NFS hatten wir diverse Probleme bei der Datenübertragung und das kam jetzt einfach mit, dass es einfach über das SSH-Fest, also das ist ein Nebeneffekt, genau, also das ist jetzt nicht zwanghaft gewesen. Warte mal. Also der Stand des Projektes, genau, also wir haben es bis jetzt noch nicht veröffentlicht, wir wollten das eigentlich hier auf den Linux-Tagen erstmal nur vorstellen. Wir haben eigentlich sehr viel positives Feedback bekommen und werden jetzt nochmal darüber nachdenken, dass wir das Ganze halt noch veröffentlichen. Müssen wir mal schauen, ob wir das in der nächsten Zeit realisieren können. Da muss sicherlich an der Dokumentation noch etwas gemacht werden, dass auch die Installation für jemanden, der das ganze System jetzt nicht entwickelt hat, dass er das hinkriegt. Da gehört noch etwas Know-how dazu. Okay, das ist eine ganz gute Frage. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich selber an der Entwicklung nicht dran war, an dem System, also gerade an dem Kleinsystem. Ich glaube, dass es im Moment jetzt nicht vorher der Dienst gestartet wird. Allerdings kann man das zur Not auch per Hand ausführen. Also das heißt, man loggt sich halt dann als Administrator ein und startet halt diesen. Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Request, den man vielleicht umsetzen könnte, dass man diese Dienste auch nochmal starten kann per Hand. Wir hatten das früher in dem Webinterface so zu Testzwecken schon drin, dass man die per Hand starten kann und haben es jetzt einfach übersichtshalber einfach erstmal rausgenommen. Mag wir im Moment auch genügend Speicherplatz haben und im Moment auch keine Grenzen sehen, also. Ja. da kommt sowieso ein Problem auf uns zu, da wir vorher nicht wissen, wie groß diese Images werden. Also so ein Image kann halt 250 GB groß werden im Worst Case. Und wir müssen insofern eigentlich auf den Server, den wir auswählen, auch diese kompletten Festplattenkapazität als Vorrat halten. Also, das heißt, selbst wenn jetzt ein Image zum Schluss eigentlich nur 10 GB groß werden würde, schauen wir im Moment erstmal, würde auch die komplette Festplatte drauf passen. Wenn nicht, dann glaube ich, verwenden wir im Moment den Server auch nicht. Also müsste man halt auch mal schauen. Also selbst da ist dann auch schon wieder so eine Begrenzung, da wir es einfach vorher nicht abschätzen können. Das Root-Labor wurde 2003 in Betrieb genommen. Das lief damals noch mit einer anderen Software, die Backup 2 hieß. Und was wir jetzt gemacht haben, ist im Prinzip eine komplette Neuentwicklung, halt auch datenbankbasierend. Und das ist halt jetzt seit Ende letzten Jahres. Aber an sich, das ganze Konzept gibt es schon länger. Ja. Und war in der ersten Version halt per TD realisiert, was halt eben jetzt gerade mit diesen neuen Festplatten mit 250 GB einfach zu lange gedauert hat. Bei 60 GB ging das noch. Aber mit den neuen, da mussten wir uns halt was Neues einfallen lassen. Okay, also wir haben bis jetzt eigentlich da keine Probleme festgestellt. Also wir haben das auf mehreren Rechner verteilt, ohne Probleme. Also das konnte alles gestartet werden. Die Hardware war dasselbe, man konnte dieselben Treiber verwenden. Wir hatten jetzt auf den Linux-Tagen ein Gespräch, da wurde das Problem aufgerufen, dass es wohl, wenn man Active Directory benutzt, dass es da Probleme geben könnte. Aber da gibt es auch diverse Tools, die da eingreifen können. Also von unserer Seite her, wenn die Hardware gleich ist bei den Rechnern, hatten wir gerade mit Windows XP eigentlich schon ein Problem. War im ähnlichen Bereich, also auch so maximal 5. Also aber das ist halt der Extremfall, also es ist halt nur ein reines Windows, aber es ist schon eine schöne Zahl, denke ich. Gut, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und stehe auch jetzt noch danach.